Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Papst bittet die Opfer des Missbrauchs in der katholischen Kirche um Vergebung. Japan lebt gefährlich über seine Verhältnisse, sagt der neue Regierungschef. Die Bahnreform 2 verzögert sich. Knackpunkt ist die sogenannte Trassenvergabe. Max Gölde ist nicht mehr im Gefängnis. Noch eher leiser ist die Hoffnung auf eine baldige Ausreise aus Libyen. Und im Schwerpunkt der Sendung zum Start der Fußballweltmeisterschaft die Reportage von Afrika-Korrespondent Rudi König über ein Land im positiven Ausnahmezustand, die Notizen von Benny Thurnher auf seiner täglichen Postkarte an Rendezvous und das Tagesgespräch mit dem Spitzendiplomaten Martinus Mare aus der Botschaft Südafrikas in Bern. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Roger Brändlin.
In 3,5 Stunden ist es soweit. Dann beginnt in Johannesburg die Fußballweltmeisterschaft 2010. Im Eröffnungsspiel trifft Gastgeber Südafrika auf Mexiko. Entgegen den Erwartungen wird Nelson Mandela, der erste Präsident des Landes nach der Überwindung der Rassentrennung, dem Spiel nicht beiwohnen. Grund ist der Tod einer Urenkelin des 91-jährigen Mandela. Die 13-Jährige starb am frühen Morgen bei einem Autounfall auf dem Heimweg vom WM-Eröffnungskonzert in Soweto. In einer Messe zum Ende des Priesterjahres hat sich Papst Benedikt XVI. Ein weiteres Mal zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche geäußert. Er bat die Missbrauchsopfer um Vergebung und versicherte, die Kirche werde alles tun, damit sich dies nie mehr wiederhole. In Zukunft werde strenger kontrolliert, wer zum Priesteramt zugelassen werde. Am Zölibat will der Papst jedoch festhalten. Hintergrund waren zahlreiche Fälle sexuellen Missbrauchs gegenüber Kindern. Japan droht nach Aussage des neuen Regierungschefs Naoto Kan ein Staatsbankrott, wenn es seine Schulden nicht in den Griff bekommt. Das Land könne es sich nicht mehr länger leisten, seine Ausgaben in diesem Ausmaß über Staatsanleihen zu finanzieren, sagte Kan dem Parlament. Japans Schulden betragen mehr als das Doppelte seiner jährlichen Wirtschaftsleistung. Die spanische EU-Ratspräsidentschaft hat die Freilassung des Schweizers Max Göldi aus dem Gefängnis in Libyen begrüßt. Allerdings sei Vorsicht geboten, da Göldi Libyen noch nicht habe verlassen können. Max Göldi war gestern Abend nach knapp 4 Monaten Haft aus dem Gefängnis entlassen worden. Laut einem seiner Anwälte hält er sich zurzeit in einem Hotel in Tripolis auf. Verkehr, der möglichst effizient ist und weniger Schadstoffe produziert. Und elektrische Geräte, die weniger Strom brauchen. Auf diese beiden Bereiche will der Bundesrat sein Aktionsprogramm Energie Schweiz künftig fokussieren. Das Aktionsprogramm läuft seit 10 Jahren. Bisher lag der Fokus mehr auf den Bereichen Gebäude und erneuerbare Energien. Die dabei geschaffenen Instrumente kämen nun zum Tragen, schreibt das Bundesamt für Energie. Seit den 90er Jahren wird das Schweizer Bahnsystem umgestaltet. Als wesentlicher Schritt wurde zum Beispiel die SBB in einer eigenständigen Aktiengesellschaft vom Bund losgelöst. In der nun anstehenden Bahnreform 2 kommt es jetzt aber zu einer Verzögerung. Bei der Befragung der Interessensgruppen habe es negative Rückmeldungen darüber gegeben, wer in Zukunft die Nutzungsrechte für das Schienennetz vergeben soll. Deshalb habe man die Frage der Trassenvergabe vorerst zurückgestellt, teilt der Bundesrat mit. Unbestritten ist jedoch, dass das schweizerische Eisenbahnsystem dem europäischen technisch angepasst wird. So sollen etwa Verzögerungen an der Landesgrenze, zum Beispiel durch das Auswechseln einer Lokomotive, verringert werden. Die Zürcher Bildungsdirektorin Regine Eppli verzichtet auf ihr Konzept, behinderte Jugendliche vermehrt in die Regelschule zu integrieren. Die Pläne lösten bei Schulen, Gemeinden und Parteien viel Kritik aus. Bei der Integration wären laut den gescheiterten Plänen die Lehrkräfte vermehrt von Heilpädagogen unterstützt worden. Zurzeit sind im Kanton Zürich rund 4'000 Kinder und Jugendliche in Sonderschulen oder ähnlichen Einrichtungen. Im Alter von 69 Jahren ist der Schweizer Historiker Roger Sablonier gestorben. Sablonier befasste sich vor allem mit der Kultur und der Gesellschaft im Mittelalter und der Neuzeit, aber auch mit den Geschichtsbildern und konstruierten Mythen der Eidgenossenschaft zu ihrer Gründung. Roger Sablonier arbeitete so dann im Auftrag des Bundes die Schicksale der Kinder der Landstraße auf. Jener rund 600 Kinder, die das Hilfswerk Pro Juventute und die Vormundschaftsbehörden den Eltern weggenommen hatten, weil es sich um Fahrende handelte. Die Unfallversicherung Suva hat für das letzte Jahr einen Gewinn von fast 190 Millionen Franken verbucht. Dies nachdem sie 2008 noch einen Verlust von 150 Millionen geschrieben hatte. Wie die Suva schreibt, ging die Zahl der gemeldeten Unfälle und Berufskrankheiten zurück und es kamen weniger neue Renten dazu. Verluste auf Wertschriften konnten zudem wieder wettgemacht werden. Das positive Ergebnis hat nun zur Folge, dass auf nächstes Jahr die Prämien in der beruflichen Unfallversicherung um durchschnittlich 3% gesenkt werden. In der Nichtberufsunfallversicherung bleiben sie unverändert.
Südafrika gegen Mexiko, heute um 16 Uhr, ist im FIFA-WM-Spielplan 2010 Match Nummer 1A. Das Eröffnungsspiel und zugleich die allererste Partie einer Fußball-Weltmeisterschaft auf afrikanischem Boden. In einer Reportage unseres Korrespondenten wird spürbar, wie groß an diesem Tag Freude und Stolz in Südafrika sind. Und im Tagesgespräch mit dem ersten Sekretär der südafrikanischen Botschaft in Bern wird klar, welche Wichtigkeit und Bedeutung die WM für sein Land und den ganzen Kontinent hat. Und weitere Stichworte: Erleichterung und mehr Hoffnung als auch schon, dass Max Göldi Libyen verlassen darf. Standpauke: Der Chef der Europäischen Zentralbank erteilt den Topbanken der Welt eine Lektion. Und Ölpest im Golf. Die schlimme Erkenntnis, dass seit Wochen sehr viel mehr Öl ins Meer quillt als vermutet. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.436 Punkten, plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 38,92 gehandelt. Der Dollar zu einem Franken 14,62. Das Wetter: Die Wolken lockern sich heute wieder auf und es wird ziemlich sonnig. Erst gegen Abend ziehen aus Westen neue Wolken auf, später gibt es Schauer oder Gewitter. Nur im Osten bleibt es heute mehrheitlich trocken. Die Temperaturen steigen auf rund 27 Grad mit Föhn bis auf 30 Grad. Der Föhn klingt jedoch ab. Am Wochenende ist es zum Teil sonnig, es bleibt aber gewitterhaft und vor allem am Sonntag kommt es zu teils heftigen Schauern und Gewittern. Dies bei 23 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Zentralschweiz ist die A14 Richtung Luzern zwischen Gisikon-Roth und Emmen-Süd nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt. In der Folge staut sich der Verkehr, eine Umleitung ist aber signalisiert. Weiter ist die Simplon-Passstraße zwischen Gondo und Iselle wegen Steinschlags bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt. Der Pass ist zudem für Sattelschlepper und Anhängerzüge gesperrt.
Noch etwas mehr als 3 Stunden, dann geht es los. Um 16 Uhr spielt die Fußball-Weltmeisterschaft. Südafrika, der Gastgeber, spielt gegen Mexiko. Und erstmals überhaupt findet eine Fußball-Weltmeisterschaft auf afrikanischem Boden statt. Kein Wunder ist das Land am Kap der guten Hoffnung im Ausnahmezustand, vor Freude im Ausnahmezustand. Aus Johannesburg, Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Sie sind allgegenwärtig, die Vuvuzelas, die Plastiktröten, die die WM 2010 in Südafrika prägen werden. In den Fußballstadien erzeugen die Zehntausenden Vuvuzelas einen ohrenbetäubenden, ja ohrenschädigenden Lärm. Damit wollen die Fans der nationalen Mannschaft Bafana Bafana die Gegner auf dem Feld wegblasen, wie sie sagen. Doch was zurzeit in Südafrika geschieht, geht weit über Fußball hinaus. Die Menschen in Südafrika sind begeistert, weil alle Augen der Welt auf Südafrika gerichtet sind, wie es die Präsentatorin heute Morgen im Fernsehen formulierte.
All eyes of the world will be on South Africa today when the FIFA World Cup kicks off at Soccer City in Johannesburg.
Hochstimmung findet man in allen Volks- und Altersgruppen des Vielvölkerlandes Südafrika. Man findet es in den urbanen Zentren und auch in der Provinz. Sie seien froh, dass die Fußball-Weltmeisterschaft jetzt auch bei Ihnen angekommen sei, sagt Tom Manga, ein Angestellter in der Ortschaft Bopelong, 1,5 Stunden von Johannesburg entfernt.
You can feel that really, the atmosphere is high, you see. Yeah. people around here are feeling that FIFA World Cup is just with us now.
Und Tom Manga spricht nicht nur von Fußball. Der Wirtschaft gehe es besser, insbesondere dem Tourismus.
We have uplifted our economy. You see the tourism as well, the tourism department as well, it's also being uplifted, you see.
Dass dies nicht für die gesamte Wirtschaft Südafrikas zutrifft, geht in der heutigen Freudenstimmung unter. Und auch im Stolz darüber, dass alles im Land für den Kickoff, den Start der WM 2010, bereit ist. Die Stadien, die Flughäfen, die Autobahnen und Buslinien rund um die Spielorte. Zum guten Gelingen des Mega-Ereignisses tragen auch zigtausende Freiwillige bei. Sie sorgen im ganzen Land dafür, dass Prozeduren und Formalitäten möglichst reibungslos vonstatten gehen. Treibende Kraft dabei ist der Stolz. Er wolle mithelfen, dass diese WM erfolgreich verlaufe, denn er sei stolz auf sein Land, sagt der Freiwillige Mkunele Mabosa in Rustenburg.
All in all, my interest is that I want to make this World Cup successful, because I'm proud of my country. That's it.
Für einen geordneten, friedlichen Verlauf der Weltmeisterschaft hat die Regierung enorme Sicherheitsvorkehrungen für die Mannschaften, um die Stadien herum, aber auch an beliebten Touristenorten getroffen. Rund ein Drittel der gesamten Polizeikräfte stehen allein für die Sicherheit der WM 2010 im Einsatz. Für fast 100 Millionen Dollar schaffte die Regierung zusätzliche gepanzerte Fahrzeuge, Wasserwerfer, Flugzeuge, Helikopter, Drohnen und Überwachungskameras für die Polizei an. Die Sicherheit werde gewährleistet sein, versprach der oberste Polizeichef Peki Cele.
South Africans, together with our visitors, together with the players of the world, will be safe.
Als Beweis dafür, dass ihr Sicherheitsnetz effektiv sei, gab die Polizei bekannt, sie habe anlässlich eines Freundschaftsspieles Hooligans aus Kolumbien entdeckt und ausgewiesen. Noch ist das erste Spiel nicht angepfiffen, muss sich also all der organisatorische und Sicherheitsgroßaufwand im Echteinsatz erst bewähren. Dass sich heute aber alles nur um eines dreht, nämlich um das Spiel der südafrikanischen Nationalmannschaft Bafana Bafana gegen Mexiko, machte der frühere Erzbischof Desmond Tutu klar.
Die Reportage von Rudi König. Und nicht nur für Fußballspieler und Fans geht's heute los in Südafrika, auch für viele Berufsleute, die mit dem Großanlass zu tun haben. Zum Beispiel für Bernard Benny Turnheer, der fürs Schweizer Fernsehen in Südafrika im Einsatz ist. Und Benny hat die schöne alte Gewohnheit, die Daheimgebliebenen nicht zu vergessen. Er schreibt uns täglich eine Postkarte, akustische Grüße aus Südafrika. Heute ist die erste angekommen.
Liebes Rendezvous, den ersten starken Eindruck meiner Wirkungsstätte der nächsten 5 Wochen hatte ich schon nach wenigen Sekunden, als ich aus dem Flugzeug stieg. Es war ein olfaktorischer, er drang also durch die Nase in mich ein. Hier riecht es nach Afrika. Ich habe darüber schon mehrmals in Büchern gelesen, verstehe aber erst jetzt, wie das immer gemeint war und versuche mich nun bestenfalls in einer ähnlichen Beschreibung dieses unbeschreiblichen Zustandes. Es riecht hier irgendwie nach Natur, nicht nach nichts wie bei uns, nach einem erdigen Duft, der durch einen Schuss Feuchtigkeit erst zur Geltung gebracht wird. Darunter mischt sich aber auch ein Geruch, wie man ihn bei uns vom Zirkus her kennt, mit einer Prise Sägemehl und einer Prise Tierleben. Jedoch alles nicht so intensiv und darum ebenfalls sehr angenehm. Und da ist noch etwas, eine Art frische Wärme einerseits und eine Art Sehnsuchtsgefühl andererseits. Sehnsucht nicht nach etwas Bestimmtem, sondern irgendwie Sehnsucht an sich sozusagen. Oder habe ich mir das alles nur eingebildet? Ich kann diese Eindrücke nämlich nicht mehr überprüfen, weil die Luft hier auf 1700 Metern über Meer in Johannesburg auch ganz unpoetisch trocken ist. Derzeit sind hier deshalb nicht, wie befürchtet, die Transportmittel oder die Elektrizität außer Betrieb, sondern bloß meine Nase. Mit freundlichen Grüßen aus Johannesburg, Benny Turnheer.
Benny Turners erste Postkarte aus Südafrika, viele weitere werden folgen. Milliarden Fußballfans werden diese WM vor dem Fernseher verfolgen. Einige wenige werden sogar dreidimensionale Fernsehbilder zu sehen bekommen. 3D-TV, das ist zurzeit das große Thema in der Fernsehbranche. Hersteller von Fernsehgeräten hatten schon früher sportliche Großereignisse genutzt, um neue Technologien zu lancieren. Medienredaktor Klaus Bonanomi blickt zurück und voraus.
Nach 17 Spielminuten, Eckball für Deutschland, ich glaube die zweite in diesem Spiel. Tor! Eckball von Fritz Walter, Tor von Rahn!
Fritz Walter und Helmut Rahn schossen Deutschland 1954 zum Weltmeistertitel. Es war das Wunder von Bern und es war das erste Sportgroßereignis, das Hunderttausende von Menschen am Fernsehen verfolgen konnten. 1972 mit den Olympischen Spielen von München trat das Farbfernsehen seinen Siegeszug an. Neue Entwicklungen brachten auch die Fußball-WM 2006 mit dem Breitformat 16:9 und mit dem hochauflösenden HDTV die Euro 08 in der Schweiz.
Lichtsteiner, Berami. Freistoß für die Schweiz.
Nun setzt die Branche auf ein neues Zauberwort, 3D-TV. So warb Sony dieser Tage auf einer aufwendigen Promotour in großen Schweizer Einkaufszentren für das neue dreidimensionale Fernseherlebnis.
Zum Start von der Fußball-WM haben wir hier auch einen kleinen Ausschnitt, wie man Fußball in 3D erleben kann. Das ist natürlich sehr, sehr eindrücklich, weil man halt viel mehr im Spiel drin ist. Man hat viel mehr das Gefühl, man ist dabei.
Sagt die Promotorin des 3D-Fernsehens Silvia Hilker. In der Tat, die dreidimensionalen Fußballbilder wirken auf dem 1,50 Meter großen Bildschirm mitreißend und eindrücklich. Doch die Sache hat noch den einen oder anderen Haken. So nimmt zwar Sony an der WM in Südafrika im Auftrag der FIFA viele Spiele in 3D auf, doch übertragen werden sie nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern bloß im Pay-TV in den USA und in Großbritannien. Zum Zweiten braucht es fürs Heimkinoerlebnis ein neues 3D-taugliches Fernsehgerät. Und der Genuss wird auch dadurch getrübt, dass man den 3D-Effekt bloß mit einer klobigen Spezialbrille auf der Nase wahrnehmen kann. Nicolas Sieber, der 3D-Experte von TPC, der Fernsehproduktionsgesellschaft der SRG Ideswiss, sagt dennoch:
Ich denke auf jeden Fall, dass das Zukunft hat, weil es ist wirklich ein ganz neues Sehen und Erleben von dreidimensionalen Bildern gegenüber den 2D-Bildern. Ich kann die Welt nochmal ganz neu entdecken, ich kann sie auch ganz neu zeigen. Es bietet auch in der Dramaturgie und in der Inszenierung ganz neue Möglichkeiten.
Auch die Heimelektronikbranche setze zu Recht große Hoffnungen in die neue Technologie, sagt Luca Giuriato vom Marktforschungsunternehmen GfK.
Wir haben im Januar bereits eine Untersuchung durchgeführt und sind auf überraschende Ergebnisse gestoßen. Ein Drittel der Bevölkerung hat zum Ausdruck gebracht, dass 3D für sie ein Thema ist.
Schon heute seien mindestens 5% der verkauften TV-Geräte 3D-tauglich. 1 Million Fernsehgeräte werden jährlich in der Schweiz verkauft. Ein 3D-Gerät kostet heute 4.000 bis 6.000 Franken. Mit anderen Worten, es winkt ein Milliardengeschäft.
Klaus Bonanomi. Südafrika und die WM ist später auch Thema im Tagesgespräch mit Martinus Mare. Er ist südafrikanischer Diplomat in Bern. Es war seit Monaten die erste positive Nachricht in der Libyen-Affäre. Seit gestern Abend befindet sich Max Göldi nicht mehr in einem libyschen Gefängnis. Erleichterung ist denn auch der Grundtenor der ersten Reaktionen und die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr von Göldi. Allerdings sei, trotz aller Zuversicht, Zurückhaltung geboten. Freddy Gasser berichtet.
Die Nachricht, dass Max Göldi in Libyen das Gefängnis habe verlassen können, löste gestern Abend erstmal Erleichterung bei allen Beteiligten aus. Außenministerin Micheline Calmiré dankte Deutschland und Spanien offiziell für deren diplomatische Hilfe. Diese wiederum zeigten sich heute erleichtert, so ein Sprecher des deutschen Außenministeriums. Denn mit Göldis Haftentlassung habe man nicht rechnen können, sagt Daniel Graf von Amnesty International.
Es gab in den letzten Tagen eigentlich keine Anzeichen dafür, dass eine unmittelbare Freilassung bevorsteht. Zwar hat der Anwalt, Herr Zahaf, darauf hingewiesen, dass der 12. Juni ein mögliches Datum wäre.
Nun wurde es der 10. Juni, an dem Max Göldi freikam. Erleichtert zeigt sich heute auch FDP-Nationalrätin Christa Markwalder, Präsidentin der Außenpolitischen Kommission.
Ja, das ist sicherlich eine gute Nachricht für die Schweiz. Und wir hoffen natürlich, dass Herr Göldi bald wohlbehalten in die Schweiz zurückkehren kann.
Eine Hoffnung, die auch Rashid Hamdani teilt. Der Leidensgenosse von Max Göldi war bereits im Februar freigekommen und sagt nun gegenüber dem Westschweizer Radio RSR:
Ich pense là ce soir, c'est le signe qu'on arrive à la fin du calvaire.
Er hoffe, die Freilassung Göldis sei ein Zeichen, dass der Leidensweg ein Ende nehme. Doch ob dies tatsächlich der Fall ist, darüber wollen die Beteiligten nicht spekulieren. Daniel Graf von Amnesty International könnte sich allerdings vorstellen, dass es im Fall Göldi ähnlich wie bei Rashid Hamdani weitergehen könnte.
Zuversichtlich stimmt mich, dass im Fall von Rashid Hamdani das eine Frage von wenigen Stunden war, bis dieses Ausreisevisum auf dem Tisch lag. Und ich hoffe auch im Fall von Max Göldi, dass er bald im Flugzeug zurück in die Schweiz sitzt.
Bald präzisere Angaben über die mögliche Heimkehr von Max Göldi will oder kann zurzeit niemand machen. Wie aber Göldis französischer Anwalt Emmanuel Altitz gegenüber Schweizer Radio DRS sagt, sei man daran, an einer möglichst baldigen Rückkehr von Max Göldi zu arbeiten. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA seinerseits lässt ausrichten, man könne im Moment keine weiteren Angaben machen. Eine Zurückhaltung, die Außenpolitikerin Christa Markwalder unterstützt.
Das macht Sinn, weil viele öffentliche Verlautbarungen haben in dieser ganzen Zeit zuweilen der Situation auch geschadet und die Verhandlungen nicht weitergebracht.
Jetzt, da das Ziel, Max Göldis Heimkehr in die Schweiz, offensichtlich sehr nahe scheint, will man dies nicht noch gefährden.
In Wien treffen sich zurzeit Top-Banker aus aller Welt zur Frühjahrestagung ihres Branchenverbandes. Die Banker diskutieren über die aktuellen Probleme der Finanzwelt, die Auswirkungen einer möglicherweise strengeren Regulierung und wie die Branche wieder Vertrauen gewinnen kann. Auch wenn sich die Banker ganz offensichtlich bemühen, die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass sie aus der Finanzkrise gelernt haben, erhielten sie gestern Abend nochmals eine Lektion. Und zwar von keinem geringeren, aus dem Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet. Aus Wien berichtet Susanne Giger.
Die spanische Hofreitschule. Der Hof ist voll mit festlich weiß gedeckten Tischen und die 800 Teilnehmer aus der Finanzbranche genießen das Gala-Diner. Die Schweiz ist vertreten durch die Chefs der UBS, CS, der Zürich und der Swiss Re. Doch der Arbeitstag ist für sie noch nicht zu Ende. Während 30 Minuten redet der Ehrengast, der Chef der Europäischen Zentralbank Jean-Claude Trichet, den Bankern ins Gewissen. Viele seien sich offenbar nicht mehr bewusst, was wirklich passiert sei.
Maybe some of you were not fully aware of what was going on, but the full system was so weak that it could have collapsed in its entirety had we not stepped in.
Das ganze System sei damals so schwach gewesen, es wäre kollabiert, hätten die Zentralbank und die Regierungen nicht eingegriffen. Den Banken, die sich gegen zu harte Regulierung wehren, macht er nochmals bewusst: 27% der gesamten Wertschöpfung der USA und der EU hätten auf den Tisch gelegt werden müssen, um das Finanzsystem zu retten. Und das Risiko musste der Steuerzahler tragen.
27% of the GDP of the US and of Europe had been put on the table in the form of taxpayer risks.
Und Jean-Claude Trichet warnt vor den versammelten Bankern.
You have to be aware of that. We won't do that twice.
Sie müssen sich bewusst sein, das werden wir kein zweites Mal mehr tun, betont Trichet. Deshalb seien strengere Regeln notwendig und die Banken müssten dies akzeptieren. Dies scheinen sie inzwischen wohl oder übel zu tun. Allerdings sei die Verunsicherung über das, was komme, groß, sagte heute Morgen der Bankenverbandschef Charles Dallara in seiner Replik an Trichet. Es sei, als würde man in ein schwarzes Loch schauen.
Personally, sometimes I feel like we're looking more into black holes, because the uncertainty that surrounds us is so huge.
Und solange noch nichts endgültig geregelt ist, sieht der Branchenverband noch Chancen, gegenzusteuern. Und das tut er mit aller Kraft. Mit eigenen Studien und Lösungsvorschlägen versucht der Verband, mit den Aufsehern und Politikern ins Gespräch zu kommen und diese zum Beispiel zu überzeugen, vorsichtig zu sein bei der Einführung der neuen Regeln. Wie sehr das gelingen wird, dürfte sich am Gipfel der großen Länder der G20 zeigen, der Ende Juni in Toronto stattfindet.
Jetzt hat Papst Benedikt XVI. Also um Vergebung für die Misshandlung der Kleinen durch pädophile Geistliche gebeten. Die katholische Kirche werde alles nur Mögliche unternehmen, um solche Missstände zu beheben, sagte der Papst bei einer Messe auf dem Petersplatz. Massimo Augustinis über die Bedeutung dieser Aussage.
Erwartet worden war, dass sich der Papst zum Ende des von ihm ausgerufenen Priesterjahres mit einem Mea culpa bei den Opfern der pädophilen Übergriffe durch Geistliche entschuldigen würde. Zu dieser größten Form der Entschuldigung hat der Papst zwar nicht gegriffen, doch es war das erste Mal, dass er sich öffentlich vor allen Opfern der pädophilen Übergriffe durch Geistliche verbal verneigt hat. In seiner Rede sagte der Papst, das Priesterjahr hätte ein Fest der Freude werden sollen, doch gerade im Priesterjahr seien Sünden bekannt geworden, vor allem der Missbrauch der Kleinen, damit sei das Priestertum als Auftrag der Sorge Gottes um den Menschen in sein Gegenteil verkehrt worden. In Zukunft, so versprach Papst Benedikt XVI., werde die Kirche bei der Zulassung zum Priesterdienst und bei der Ausbildung auf dem Weg dorthin alles Erdenkliche unternehmen, um die Eignung zu dieser Berufung zu prüfen. Der Papst sagte auch, die Kirche müsse in Zukunft hart gegen innere Sünder vorgehen, um Fälle von Pädophilie zu verhindern. So wird das von ihm vorgelesene Zitat aus dem Psalm 23 von Vatikanisten interpretiert. Dieses lautet, «Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Die Kirche müsse, so Benedikt, den Stock des Hirten gebrauchen, mit dem sie den Glauben gegen Verfälscher schütze, gegen Führungen, die Verführungen seien.» Dem Freitagsgebet auf dem Petersplatz wohnten 15.000 Priester aus 100 Ländern bei, sowie mehrere 10.000 Gläubige.
Die Umweltkatastrophe im Golf von Mexiko ist unermesslich. Mit jedem Tag werden die Folgen schlimmer. Zwar installierten BP-Ingenieure vor einer Woche eine Absaugvorrichtung über dem Bohrloch, aber damit kann nur ein Teil des Öls aufgefangen werden. Und jetzt haben Wissenschaftler zum dritten Mal seit Beginn der Katastrophe ihre Schätzungen der austretenden Ölmenge nach oben korrigiert, deutlich nach oben korrigiert. Und nach wie vor spielen der Ölkonzern und die Behörden Schwarz-Peter. ARD-Korrespondent Ralf Sina.
Über 6 Wochen nach der Explosion der Deepwater Horizon sei ihm noch immer eines völlig unklar, sagte vor dem US-Kongress der Vorsteher von Plaquemine Parish, der von der Ölpest am stärksten betroffenen Gemeinde an der Louisiana-Küste.
I still don't know who's in charge. Is it BP? Is it the Coast Guard?
Wer eigentlich das Sagen habe, BP oder die US-Küstenwache? Aus seiner eigenen Erfahrung könne er nur sagen, er habe bisher mehr Zeit damit verbracht, sich mit den Offiziellen von BP oder der US-Küstenwache herumzuschlagen, als das Öl zu bekämpfen.
I have spent more time fighting the officials of BP and the Coast Guard.
Die Zahlen über die austretende Ölmenge werden ständig apokalyptischer. Ein Team des staatlichen geologischen Aufsichtsamtes schätzt nach der Computerauswertung aktueller Video- und Schallaufnahmen, dass pro Tag bis zu 40.000 Barrel aus dem Bohrloch schießen, mehr als doppelt so viel wie bisher von der Regierung angegeben. Wahrscheinlich ist die Menge noch größer, da BP mittlerweile die Steigleitung aufgeschnitten hat, um darauf eine Abfangkappe zu platzieren. Doch trotz der Auffang- und Absaugbemühungen strömen weiterhin nach neuesten staatlichen Schätzungen alle 24 Stunden bis zu 25.000 Barrel ins Meer. Das wäre innerhalb von nur 8 Tagen der gesamte Inhalt des 1989 verunglückten Öltankers Exxon Valdez.
Plans to increase its ability to capture leaking crude by early next week.
BP plane Anfang nächster Woche ein modifiziertes Verfahren, um mehr Öl abzusaugen, berichten US-Medien. Und auch die nachweislich direkt betroffenen Fischer, von denen bisher viele keinen Dollar gesehen haben, sollen laut BP endlich etwas Geld bekommen.
BP is promising to speed up its process for paying claims to those directly affected by the Gulf oil spill.
Statt den Aktionären viel Geld auszuzahlen, solle BP lieber Fischer vor der Existenzvernichtung retten, forderte die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Selbst die Ehefrauen der auf der explodierten Bohrinsel Deepwater Horizon getöteten Arbeiter haben von dem Mineralölkonzern bisher nach eigener Aussage keinen Cent gesehen.
Are they taking care of your families?
Nothing.
Nein, BP kümmere sich nicht um sie und um ihre Kinder, obwohl ihre Männer teilweise 15 Jahre lang auf Bohrinseln für den Konzern gearbeitet hätten, berichten die Ehefrauen der Getöteten im Fernsehsender CNN. Und auch für die Zukunft gäbe es von BP keine Zusagen.
They made promises that they will take care of you?
Nothing.
Er werde die Opfer der Deepwater Horizon nicht vergessen, betonte der US-Präsident nach einem Treffen mit den Angehörigen im Weißen Haus. Einige von ihnen nahmen Obama anschließend gegen seine Kritiker in Schutz, die ihm mangelndes Engagement vorwerfen.
He's not someone who cleans beaches.
Aufgabe des US-Präsidenten ist es nicht, Strände zu säubern oder, wie es einige Kritiker von ihm erwarten, Pelikane vom Öl zu befreien.
They expected him to go down there and wash pelicans.
Betonte Keith Jones, der Vater eines getöteten Deepwater Horizon-Arbeiters. Vielmehr sei es für die Menschen in Louisiana wichtig, die grundsätzliche Unterstützung des US-Präsidenten auf ihrer Seite zu haben.
Ralf Siener.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.